Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Heute Stefan Aigner von Regensburg Digital zu Gast. Mit ihm zusammen blicke ich auf die erste Runde bei der Kommunalwahl und auf die Stichwahl, die uns jetzt am Sonntag erwartet. Die Folge haben wir heute Vormittag aufgenommen. Viel Spaß! So, bei der Folge hier haben wir einen Gast, der war bei der ersten Folge da und macht jetzt den Abschluss auch in diesem Wahlkampf, und zwar Stefan Aigner. Schön, dass du auch so kurzfristig die Einladung in den Podcast angenommen hast.
Ja, sehr gerne, freut mich.
Bist du ganz elektrisiert jetzt vor der Stichwahl? Jetzt sind wir 2 Tage vor der Wahl und ganz Regensburg bibbert. Ein kurzer Werbeblock. Am Sonntag darf ich wieder bei TVA zu Gast sein und werde den Wahlabend als Experte im Studio verbringen. Gerne einschalten. Mich würde es außerdem freuen, wenn ihr den Podcast teilt und eine Bewertung auf Spotify hinterlasst.
Elektrisiert ist vielleicht das falsche Wort. Natürlich interessiert es mich aber, nachdem ich mit allen OB-Kandidatinnen und Kandidaten gesprochen habe und eigentlich schon vom Ergebnis des ersten Wahlgangs in Teilen ziemlich überrascht wurde, sehe ich da jetzt mit sehr offenen Erwartungen drauf, was da rauskommt. Ich traue es mir nicht einzuschätzen.
Wir sprechen ja gleich kurz über das Wahlergebnis, was auch im ersten Wahlgang rausgekommen ist. Aber wenn wir auch so auf diesen Wahlkampf blicken, wir hatten es ja in der ersten Folge, dass wir gar nicht so ganz wussten, wird es jetzt ein Wahlkampf, in dem die Fetzen fliegen, oder wird es ein entspannter Wahlkampf? Wir beide hatten ja keine großen Erwartungen an diesen Wahlkampf. Wurden deine Erwartungen erfüllt oder war es dann doch besser?
Also der Wahlkampf bis zum ersten Wahlgang, der war tatsächlich in meinen Augen, ist der so inhaltsleer geblieben, wie wir es damals erwartet haben. Gut, es gab das Thema Bauturbo und Baulandmodell, was ein bisschen so ein Beef zwischen den Grünen auf der einen Seite und SPD, CSU auf der anderen und Brücke auf der anderen Seite geführt hat. Aber letzten Endes gab es in diesem Wahlkampf kein wirkliches Thema. Und ich glaube, also jetzt kommen die Themen. Irgendwie jetzt kommen irgendwelche Themen kurz vor der Stichwahl, und es wird auch ein bisschen schmutziger. Aber der Wahlkampf an sich im Vorfeld, das war ja, nun ja, langweilig ist vielleicht das falsche Wort. Es ist ja kein Unterhaltungsprogramm, aber ich hätte mir dann schon mehr Inhalte und Unterscheidungen zwischen den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten gewünscht.
Wenn ich jetzt gefragt werden würde, welche 3 Themen irgendwie in diesem Wahlkampf gesetzt wurden, müsste ich relativ lange überlegen. Würden dir 2 weitere Themen bis auf das Thema Wohnen jetzt ad hoc einfallen?
Kaufhof, Saal an der Regenbrücke vielleicht, aber es kann auch sein, dass das jetzt vom momentanen Streit überlagert ist. Ich glaube, das zentrale Thema ist vielleicht, was so über allem geschwebt ist, ohne dass es offen ausgesprochen wurde: Wer ist eigentlich in der Lage, diese Stadt zu führen oder wieder auf Kurs zu bringen? Ich meine, da gibt es ja die unterschiedlichsten Lesarten und Beurteilungen, wie jetzt die letzten 6 Jahre gelaufen sind. Aber wer mehr Tempo im Rathaus, Regensburg besser machen, Regensburg einfacher machen, irgendwas scheint irgendwie nicht so gut gelaufen zu sein, entweder schlecht oder kompliziert oder langsam, ja, okay. Das ist vielleicht so das übergeordnete Thema. Wer kann es besser? Was auch immer.
Es haben ja eigentlich alle betont in diesem Wahlkampf, dass die Stadt so ganz grundsätzlich eine sehr schöne Stadt ist, dass es hier alles in allem auch gut läuft. Aber trotzdem gab es ja keine einzige Partei, die, naja, dafür stand, dass irgendwie Kontinuität weitergeht. Also dass alles so bleibt, wie es ist, sondern selbst die SPD wollte sich von der Amtsinhaberin abgrenzen. Hast du das auch so erlebt?
Das habe ich auch so erlebt. Ich habe mit dem Thomas Burger dann darüber gesprochen, ob das nicht ein bisschen ein Problem für ihn ist. Und das hat er dann immer alles relativiert. Ja, die Gertrud Malt-Schwarzfischer ist in einer schwierigen Zeit und Corona, und sie hat da alles gut gemanagt und so weiter und so fort. Aber jetzt muss man eben darauf aufbauend was verändern in der Verwaltung, so ein übergeordnetes Management. Ne? Du hast es ja auch oft genug gehört, was er so sagt, was er vorhat, im Rathaus umzusetzen. Aber ansonsten ist es tatsächlich so gewesen, dass niemand eigentlich gesagt hat: Hey, es läuft doch eigentlich ganz gut, machen wir eigentlich einfach so weiter. Diese, ich nenne es mal Erzählung, die zum Teil da verbreitet wird von einem angeblichen Niedergang Regensburgs oder dass es Regensburg so schlecht ginge, die ist zwar in weiten Teilen falsch, aber die hat irgendwie bei allen Parteien oder bei denen, auf die es ankommt, irgendwie verfangen. Die haben das irgendwie alle so in sich drin gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das bewusst war.
Wenn du jetzt so an die Wähler in Regensburg denkst oder mal mutmaßen müsstest, wir haben ja ein Ergebnis im ersten Wahlgang bekommen. Was waren aus deiner Sicht so die Hauptwahlmotive der Regensburgerinnen und Regensburger? Was waren vielleicht Themen, die im Wahlkampf nicht gesetzt wurden, aber schon unterschwellig mit in die Wahlentscheidungen reingespielt haben?
Ganz ehrlich, ich habe nach diesem Wahlergebnis in den Eindruck, dass weite Teile der Regensburger Wählerinnenschaft sich überhaupt nicht für Kommunalpolitik interessieren und die auch keine gute und konstruktive Stadtratsarbeit honorieren. Würde ich sagen, das sieht man am Wahlergebnis der ÖDP, die ihren Sitz verloren hat. Das sieht man am Wahlergebnis der Brücke, die massiv verloren hat und völlig unabhängig, wie man in anderen Bereichen zur Brücke steht. Die haben ja gute Stadtratsarbeit gemacht, die haben konstruktive Stadtratsarbeit gemacht. Die haben eigene Anträge eingebracht, die haben mal mitgestimmt, haben Verantwortung übernommen und das hat irgendwie keinen interessiert. Irgendwie scheint mir das Kreuz vor allem bei Parteien gelandet zu sein. Wer sich wahrscheinlich ein bisschen mehr für die Stadt interessiert, das muss man tatsächlich so sagen, sind die Wählerinnen und Wähler der CSU dort. Auf deren Liste ist er am meisten kumuliert und panaschiert worden. So, da ist sehr viel Bewegung drin gewesen, bei der SPD auch, aber so viel Bewegung war sonst nirgends. Ja, AfD ist das glatte Gegenteil, das ist so ein klassisches Listenkreuz, aber man sieht es auch Liste Riebiesel, den Jakob Friedl vergesse ich auch immer wieder, ne? Das war auch ein sehr fleißiger Stadtrat, es ist ja noch genau gerade so reingekommen. Also ich glaube, dass die meisten Leute noch auf Basis von übergeordneten Themen oder bundespolitischen oder landespolitischen Themen gewählt haben. Ich mache mein Kreuz bei der CSU, weil ich mein Kreuz immer bei der CSU mache. Ich mache mein Kreuz bei der SPD, weil ich es schweren Herzens immer noch da mache oder so. Und so Brücke, was ist das? Volt habe ich schon mal gehört, die sind ja cool oder so. Das starke Wahlergebnis der Linken ist zwar mit Sicherheit auch deren Wahlkampf geschuldet. Die haben sehr viel Haustürwahlkampf, auch im unangenehmen, für die Linke unangenehmen Ecken gemacht. Aber letztlich haben die ja auch von dem Heidi Reicheneck-Effekt in meinen Augen profitiert. Also ich habe jetzt keine intensive Wahlanalyse gemacht, aber wenn ich mir das anschaue und kein lokaljournalistischer Beobachter hat mit diesem Ergebnis so für den Stadtrat gerechnet, dass es gesplittet wird, sicher. Aber dass die Brücke zum Beispiel so verliert, hat, glaube ich, fast alle überrascht. Dass der Thomas Turo bei der OB-Wahl, also als Stichwahlkandidat habe ich ihn auch nicht gesehen, aber dass er gar so abstürzt, das hat doch auch, niemand hat mit sowas gerechnet.
Wenn du so ganz grundsätzlich auf das Wahlergebnis schaust, also es ist ja schon absurd, also CSU hat ihre Sitze gehalten, wobei ich da gesagt hätte, tendenziell geht das sogar noch hoch, einfach weil ja schon die Aufmerksamkeit sehr stark sich zu denen verlagert hat in den letzten 6 Jahren. Aber ansonsten hat sich ja eigentlich nicht viel in diesem Stadtrat geändert, so von der Zusammensetzung her. Also klar, die AfD ist größer geworden, die Linke ist größer geworden, aber so in den Grundzügen hat sich da nicht viel verändert. Und wir haben ja schon in den letzten Jahren den Eindruck gehabt, als würde dieser Stadtrat, so wie er gerade zusammengesetzt ist, nicht dazu in der Lage sein, stabile Mehrheiten zu haben. Auch die bisherige Koalition hat ja 2 Sitze verloren. Also Christian Janel ist rausgeflogen und die FDP, die noch mit die konstruktivste Kraft war, hat auch einen Sitz verloren. Mhm. Ist eigentlich die ganze Debatte, die wir so in den letzten Jahren geführt haben, komplett an den Regensburgern vorbeigegangen?
Mit Sicherheit nicht an allen. aber es ist halt einfach eine Minderheit. Also wenn man, ich glaube so 25% der Wählerinnen und Wähler haben kumuliert und panaschiert, der Rest hat Listenkreuze gemacht. Also es gibt Leute, die sich in irgendeiner Form wohl doch interessieren, aus welchen Motiven auch immer. Manche, weil sie informiert sind, manche, weil sie wen kennen, der auf einer Stadtratsliste ist. Aber es gibt schon Leute, die sich informieren und die interessiert sind. Aber man muss halt einfach auch mal zur Kenntnis nehmen, dass knapp die Hälfte überhaupt nicht wählen geht bei einer Kommunalwahl. Das ist jetzt zwar kein Regensburger Phänomen, aber ich finde es ziemlich erschütternd in Anbetracht der Tatsache, wie sehr die Leute wegen jeder Kleinigkeit in der Stadt steil gehen. Und sich auf der anderen Seite überhaupt nicht dafür interessieren, was eigentlich im Rathaus passiert. Man sieht es ja auch bei den dümmlichen Facebook-Kommentaren oder in den sozialen Medien. Ja, aber in Berlin, was da die SPD angerichtet hat und der Söder und überhaupt, ja. Ich denke, man muss diese Debatten trotzdem führen und man muss versuchen, immer wieder die Leute zu erreichen. Und das ist halt Kernarbeit, ne? Das ist klein-klein, das ist langsam. Wäre schön, wenn es schneller ginge. Aber da sind sowohl die, also da sind die Parteien gefordert und da sind sind die Medien gefordert und jeder, der sich irgendwie dafür interessiert, dass er ein Multiplikator ist und Leute zu informieren und dazu zu animieren, sich für die Themen in dieser Stadt zu interessieren, weil sonst wird irgendwas entschieden über die Köpfe hinweg und du hast einen unmittelbaren Einfluss auf deine Lebensqualität direkt vor der Haustür und das ist nicht so bla bla, das sieht man ja auch.
Vor der ersten Wahlrunde hatten wir bei euch im Format, bei Regensburg Analog, auch drüber gesprochen, wer in die Stichwahl kommen könnte. Astrid Freudenstein war jetzt für alle gesetzt. Ich glaube, ihr Ergebnis war vielleicht schon auch ein Stück weit besser als erwartet.
Ja.
Ich glaube, um die 37% ist schon eine Hausnummer. Und ansonsten dachten ja in der Runde fast alle, dass es Helene Siegloch sein wird, die in die Stichwahl kommt. Und echt, ich erinnere ja? mich noch, dass Adam zum Beispiel auf den Thomas Turow als Überraschungskandidaten gesetzt hat. Und du warst der Einzige, der Thomas Burger eigentlich noch sehr seriös für die zweite Runde eingeschätzt hat. Also woran liegt es, dass sich dann Thomas Burger doch gegen die Grünen durchsetzen konnte?
Das liegt einerseits, glaube ich, daran, dass er bei der SPD ist, dass er das bekannteste Gesicht ist, außer der Astrid Freudenstein, das ist er mit Sicherheit, der ist schon lange im Stadtrat, dass diese kleineren Parteien, die OB-Kandidaten hatten, zum Beispiel die ÖDP, aber auch die Linke oder der Jakob Friedl von Riebissel, dass die eher potenzielle Grünen Wählerinnen und Wähler abziehen. Genau, und ja, und dass anscheinend die Brücke unter Thomas Turow, der nach meinem Dafürhalten eher den Thomas Burger Stimmen hätte kosten können, zu wenig bekannt war und zu wenig gezogen hat. Das ist es so. Und wenn man sich anschaut, 137 Stimmen, ich hätte mir nie gedacht, dass das so knapp wird zwischen Helene Siegloch und Thomas Burger.
Jetzt in der Stichwahl ist es ja so, dass fast alle Parteien des progressiven Spektrums Thomas Burger unterstützen. Und wenn man das zusammenzählt, dann kommt Thomas Burger ja auf 52-53%, wenn alle 1:1 so wählen würden, wie sie im ersten Wahlgang gewählt haben, nur dann halt Thomas Burger. Lässt sich daraus ableiten, dass Thomas Burger eigentlich diese Stichwahl jetzt gewinnen wird?
Puh, also ich wäre mir da nicht so sicher. Aber gesagt, ich bin wirklich sehr vorsichtig mit jetzt mit Einschätzungen da im Vorfeld, aber es ist ja mal so, ich glaube nicht jeder, also ich glaube, der Thomas Burger ist der Kandidat mit den besten Chancen in der Stichwahl gegen die Astrid Freudenstein. Helene Siegloch, da hätte ich gleich gesagt, die gewinnt es nie, weil es genügend Leute gibt, die aus rationalen oder irrationalen Gründen und zwar quer durch alle Parteien garantiert und gar nie nicht die Grünen wählen. Und bei der SPD, die ist ein bisschen, sage ich mal, vermittelbarer. Jetzt schauen wir es uns mal an. Die Linken empfehlen den Thomas Burger ja sehr verhalten. Sie empfehlen ihn deshalb, weil sie die erste Freudenstein verhindern wollen. Also nicht, weil sie den Thomas Burger so geil finden. Und bei der Linken, sage ich mal, das kennt man ja schon, dass es da Leute gibt, wenn es nicht die reine Lehre ist, dann lieber gar nichts. Ne? Ist ja, hat ja auch mit die Wahl in den USA bestimmt, warum ein Donald Trump dran gekommen ist. Dieses, man will sich die Hände auf dem Wahlzettel nicht schmutzig machen. Ja, bei Volt könnte ich es mir vorstellen, das sind so Wählerinnen und Wähler, die den komplett wählen. Bei der Brücke bin ich mal gespannt. Andererseits denke ich mir, ich weiß nicht, wie viel solche Wahlempfehlungen eigentlich bringen. Gibt es dazu vernünftige Untersuchungen? Ich wüsste es nicht. Und das haben wir das letzte Mal, das haben wir auch besprochen im Podcast, dass das letzte Mal ja bei der Stichwahl nur deswegen eine Wahlbeteiligung höher war, weil es ein Sondereffekt war, weil alle Briefwahlunterlagen bekommen haben. Dieses Mal bekommen ein Haufen Leute Briefwahlunterlagen nicht. Ich bin gespannt, diese Wahl könnte noch ansichtbar werden, soweit ich das jetzt gerade überblicke. Ja. Also, keine Ahnung. Also ableiten lässt sich daraus in meinen Augen überhaupt nichts. Es kann sein, dass es sau knapp wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die erste Freudenstein so locker durchmarschiert. Das kann auch passieren. Ne? Das kann auch passieren. Oder auch der Burger. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Für mich ist es eine völlige Blackbox. Keine Ahnung. Also ich bin schon neugierig, was da passiert. Wem da am Sonntag das Gesicht runterfällt.
Ich habe mir das jetzt im Vorfeld nochmal angeschaut und beim letzten Mal war das ja so, dass damals im ersten Wahlgang über 60% der Regensburger progressiv gewählt haben. Und trotzdem hat Gertrud Malz-Schwarzfischer nur mit 51% irgendwie sowas oder 52% diese Stichwahl gewonnen. Also da ist ja schon sehr viel dann abhanden gekommen in der Zwischenzeit. Auf der anderen Seite haben alle automatisch diese Briefwahlunterlagen bekommen und das nutzen dann, glaube ich, auch Menschen, die dann eher sag ich mal, Betagter auch sind und vielleicht dann doch diese Möglichkeit dann nochmal in Anspruch nehmen, wenn die Briefwahlunterlagen eh da sind. Aber was ich mir dachte, zum Thema Mobilisierung auch jetzt. Wir haben in den letzten Tagen erlebt, dass der Wahlkampf, wie du es vorhin gesagt hast, nochmal, wie soll ich sagen, polarisierter geworden ist und man sich jetzt ein bisschen die Köpfe einhaut. Ist das eigentlich nur ein Schauspiel hinter den Kulissen, damit man die eigenen Leute noch zum Wählen bekommt?
Also ein zentrales Thema oder wovor die CSU jetzt, die mobilisiert ja jetzt so stark, weil die Wahlempfehlungen für den Thomas Burger von einigen Parteien auch kommen, die bei so einem zentralen Thema wie Saarländer Regenbrücke dagegen sind. Da schüren sie halt jetzt Angst, dass die Saarländer Regenbrücke dann nicht gebaut werden würde. Ich halte das Ganze für eine Riesenchimäre, weil es gibt ja eine Mehrheit im Stadtrat, die ist für die Saarländer Regenbrücke so oder so. Die SPD kann das auf keinen Fall dran geben. Also wird die kommen, aber das funktioniert womöglich. Gibt es ja auch so Verbände wie die IHK, die nicht mal den Haushaltsbeschluss verstehen, muss ich echt sagen. Also aus dem Haushaltsbeschluss ist wirklich nichts rausgenommen worden, aber da müsste man sich halt mal inhaltlich beschäftigen. Aber was da von manchen IHK-Größen kommt, Nikolaus Mayer-Scholbeck, das ist schon zeugt von einem sehr geringen Kenntnisstand abseits der eigenen Interessen. Ja, und sowas kann natürlich verfangen. Dann wählt vielleicht so ein Unternehmer, der auf das hört und der nicht die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, sicherheitshalber mal die Astrid Freudenstein statt den Thomas Burger. Das ist schon ernst gemeint. Ich glaube schon, dass das ernst gemeint ist, dieser ganze Facebook-Beef jetzt darüber, wer wo was liked und teilt, das ist schon von sehr persönlichen Geschichten gespeist. Ich ärgere mich mehr über die CSU als über die SPD, muss ich sagen, weil die jetzt das Schreckgespenst einer linken Mehrheit im Stadtrat aufbauen, bundespolitische Themen reinbringen. Ich habe bei deren Facebook-Posting zur Linken sogar was gelesen, so wie es in der Diskussion war. Ja, aber die Mauertoten. Und dann denke ich mir, Entschuldigung, die bayerische Linke in Regensburg, die einen Altersdurchschnitt von 33 Jahren hat, die ist jetzt verantwortlich für die Mauertoten oder wie oder was? Es geht hier um kommunalpolitische Themen und wir haben in meinen Augen in weiten Teilen in Regensburg eine sehr konstruktive Linke, die eher so Linke, so links in der Sozialdemokratie zu verorten ist. Was soll denn das? Wenn ich ganz böse wäre, dann müsste ich unterstellen, die wollen damit halt die AfD-Wähler für sich mobilisieren, weil sie Angst haben, dass die nicht hingehen und die Freudenstein wählen. Und deswegen mache ich so eine rote Sockenkampagne, die ja von der JU in der Bildsprache so geführt wird, weil wie der CDU-Wahlkampf 1953 alle Wege führen nach Moskau mit diesen Strahlen und sonst was. Also ganz ehrlich, also kindisch ist ja da das falsche Wort. Ich halte das für ziemlich verantwortungslos. Und auf der anderen Seite schaltet die CSU beim Peter Kittel Werbung, wo ich wirklich sagen muss, ich weiß ja nicht, wie der Mann persönlich drauf ist, aber der Inhalt dieser Texte, der ist vom Sprachduktus her, das ist wie bei News und noch schlimmer, es ist wie bei Compact, da sind rassistische Vokabeln drin, da sind glatte Falschbehauptungen drin, das wird von CSU-Stadträten nicht nur geliked, es wird auf Facebook geteilt, oben drüber stand bis vor kurzem die Werbung von der Astrid Freudenstein, damit legitimiere ich solches Gewäsch und damit sollte man sich vielleicht mal beschäftigen und wenn sich dann jemand von der SPD darüber echauffiert, dann echauffiert er sich darüber zu Recht. Wenn die CSU da verwarnen würde, um Gottes Willen, mit denen wird nicht die Saarländer Regenbrücke gebaut, um Gottes Willen, mit denen passiert dieses oder jenes nichts. Okay, das kann man machen, aber hier so eine linke Mehrheit im Rathaus droht, die nicht mal eine Mehrheit ist, weil die Brücke hat die JU ja auf ihrem Schaubildchen dieser roten Gefahr weggelassen, dann hätte der Thomas Burger ja sowieso mit OB-Stimmen nur 25 Stimmen. Wahrscheinlich können jetzt echt nicht mehr rechnen. Also anders kann er nicht. Ja, okay, ich höre jetzt auf. Aber ja, der Wahlkampf ist polarisiert und ich frage mich ganz, ganz ernsthaft, wie man nach der Wahl zusammenarbeiten will. Und die Astrid Freudenstein hat ja bei uns im Podcast schon gesagt, wenn der Thomas Burger gewählt wird, steht die CSU nicht für eine Koalition zur Verfügung. Also sind wir im Kindergarten, weil wir wurden ja rausgeworfen. Es gab ja Gründe, warum die CSU rausgeworfen wurde, weil sie irgendwie nach meinem Eindruck fast 6 Jahre lang dagegen gearbeitet hat und ausschließlich von dem Ziel beseelt war, die Astrid Freudenstein auf den Oberbürgermeisterstuhl zu bringen. Und dann irgendwann ist es halt allen so dumm geworden. Die SPD-Basis hat ja schon 1,5 Jahre vorher rumort und gesagt, mit denen können wir nicht zusammenarbeiten. Haut es endlich weiter, kündigt diese Koalition auf. dass man dann, nachdem die CSU, der SPD und der Oberbürgermeisterin bei der Stadt, wann derartig in den Rücken gefallen ist, irgendwann sagt, aber viel zu spät, jetzt haben wir die Schnauze voll. Das ist ja auf eine gewisse Art schon nachvollziehbar. Ob es vernünftig war, weiß ich nicht.
Es gab ja jetzt diverse Duelle zwischen den beiden. Also ihr wart die Ersten, die ein Duell gemacht haben. Dann gab es eins von TVA, von MZ und vom Bayerischen Rundfunk in so einer Sammelaktion, dass man mehrere Städte mit reingenommen hat und Regensburg wurde dann irgendwie 15 Minuten lang bespielt. Also da habe ich jetzt nichts mit dabei. Aber es gab ja diese diversen Duelle. Wie hast du die erlebt? Hast du andere auch angesehen, MZ oder TVA? Wie hast du das bei euch erlebt?
Also ich habe das MZ-Duell kurz angeschaut, aber also kurz reingeschaut, aber tatsächlich habe ich keins jetzt kein anderes nochmal vollständig geschaut, weil bei uns waren es gute 1,5 Stunden.
Das war auch das Ergiebigste, muss man sagen.
Bitte?
Euer Gespräch war auch das Ergiebigste, muss man sagen.
Tatsächlich, ja, das freut mich. Ich glaube auch, das ist immer irgendwie, glaube ich, wenn man so im Radiostudio sitzt, dann, obwohl das gesendet wird und aufgezeichnet wird, hat das so wahrscheinlich auch einen Eindruck von ein bisschen einem privateren Charakter. Und da kann man sich, glaube ich, besser unterhalten. Also auf der einen Seite muss ich sagen, dass ich positiv überrascht war, dass die Gesprächsatmosphäre zumindest zwischen mir und den beiden durchweg verbindlich geblieben ist, weil ich schon glaube, dass das eine oder andere kritische Thema angesprochen wurde. Heute nicht in so einem anklagenden Ton, aber dass man den Leuten mal Gelegenheit gibt, dazu oder dazu was zu sagen. Ich sage nur bei der Astrid Freudenstein diese ganze Geschichte mit Peter Kittel. Ich sage beim Thomas Burger die Salner Regenbrücke und so weiter. Also da haben wir über ein paar Dinge geredet. Man merkt, dass die Astrid Freudenstein weitaus mehr Radioprofi ist als der Thomas Burger. Schade fand ich es, dass der Thomas Burger sehr wenig so richtig aus der Deckung kam. Die Astrid Freudenstein war total angriffslustig, auch so ein bisschen, ja, passiv-aggressiv. Manchmal, jemand hat geschrieben, es sei cringe gewesen, dass sie auf seiner Pünktlichkeit so rumgelitten ist. Die Idee mit dem Münzwurf und dass sie was Positives über den anderen sagen sollen, das habe ich ja versucht. Das ist ziemlich in die Hose gegangen, wobei der Thomas Burger immerhin noch gesagt hat, die Astrid Freudenstein hat gute Kontakte nach Berlin. Sie hat ja ständig, also irgendwie hatte sie da so einen Fetisch für seine Unpünktlichkeit, den ich verstehen kann, weil ich hatte da ja auch schon mal die Erfahrungen. Aber ja, also mir hat jemand geschrieben, der sich das angehört hat und das fand ich sehr passend, ohne mir das wirklich vollständig zu eigen zu machen. Das war ein Gespräch zwischen Schlafes Bruder und Frau nicht zuständig. Ja, und so war es auch. Also Thomas Burger ist ein bisschen zu sehr im Theoretischen geblieben und die Astrid Freudenstein, auch das, darauf habe ich sie angesprochen, hat einerseits alles Mögliche für sich vereinnahmt, was sie gemacht hat und alles, was nicht gut gelaufen ist, da war sie entweder nicht zuständig oder sie wusste nichts davon. Finde ich schon sehr gewagt, wenn man OB werden will. Eigentlich sollte man ja schon von Anfang an auch repräsentieren oder ausstrahlen, dass man sich überall auskennt, in jedem Thema drin ist. Das hat sie nicht mal versucht. Das hat der Thomas Burger zumindest versucht. Also der repräsentiert schon ein bisschen diese OB-Rolle. Ich habe sehr unterschiedliches Feedback auf dieses Gespräch bekommen, was vielleicht auch daran liegt, dass die meisten Leute, die das anhören, ohnehin schon festgelegt sind und dass das sehr wenig Einfluss darauf hat. Dann hört halt jemand, der den Thomas Burger gut findet, die Astrid Freudenstein und schreibt, oh mein Gott, und der andere wählt lieber die Astrid Freudenstein und sagt dasselbe über den Burger. Ich hätte mir gedacht, dass die Astrid Freudenstein besser rüberkommt als er. So, das war so mein erster Eindruck. Ja, aber das kann auch täuschen. Ich bin mit beiden gut klargekommen. Also wir können da gerne schon auch was über was Inhaltliches reden, sofern da was vorkam von Relevanz. Das ist ja auch das andere. Ne? Bei so zentralen Themen wie Bauturbo sind sie sich ja einig. Den Kaufhof habe ich leider nicht angesprochen. Das habe ich echt vergessen.
Ich spiele gleich noch Clips ein, auf die wir dann nochmal reagieren können. Mein Eindruck jetzt von den ganzen Gesprächen, ich habe mir jetzt alle angetan zur Vorbereitung und ich muss sagen, erstens, es ist inhaltlich schwach. Also man hat den Eindruck, dass nicht so eine ganz große Vision irgendwie da ist, wie man verschiedene Themen auch weiterentwickelt. Also man bleibt oft in Phrasen und sagt, naja, beim Straßenverkehr entweder man sollte die Autofahrer weniger gängeln, Astrid Freudenstein, oder man braucht jetzt eine smarte Lösung und die muss Ja, die genau. Muss irgendwie im Interesse aller sein. Das ist dann die andere Antwort drauf. Und es ist so sehr allgemein gehalten immer. Das wäre so mein erster Eindruck. Und man spürt eigentlich keinen großen Unterschied zwischen den beiden. Mhm. Also man hat wenige Themenfelder, wo man spürt, da ist jetzt eine große Trennlinie. Vielleicht noch im Bereich Verkehr, aber ansonsten ist das schon sehr deckungsgleich, oder?
Deckungsgleich würde ich gar nicht sagen, aber ja, mir fehlt schon ein bisschen die Unterscheidbarkeit. Was ist beim Thema Wohnungsbau? Ne? Also beim Bauturbo haben sie denselben Beschluss gefasst. Beim Baulaum-Modell sagt der Thomas Burger, dass er auf diesen und jenen beharrt. Die Astrid Fröhnstein sagt dazu gar nichts, weil sie hatte nicht die Verhandlungen. Sie war bei den Verhandlungen nicht dabei und so genau weiß es auch gar nicht. Also es ist anscheinend egal. Verkehr, ja, ich habe keinen großen Wurf irgendwie gehört. Ne? Was macht man jetzt, nachdem die Stadtbahn weg ist? Zum Glück haben wir beim Lenzburger Stadtwerk mit der Frau Schönherr eine kompetente Person, die da schon was vorlegen wird. Dem sich dann vielleicht alle anschließen. Ich weiß es nicht. Ja, es bleibt wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, wer strahlt eigentlich mehr aus, dass er diese Rolle des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin ausfüllen kann. Das ist eigentlich das, was hinterlassen die bei den Leuten für einen Eindruck? Das ist die große Frage.
Und aber gib mal den Hörern mit, was muss denn eine Oberbürgermeisterin oder ein Oberbürgermeister ausstrahlen? Also worauf kommt es an?
Ansprechbar, Führungsstärke, integrierend für verschiedene Gruppierungen, gerade bei diesem Stadtrat, in den Themen drin, Leute an seiner Seite, die sich auskennen und auch den Eindruck vermitteln, dass er diesen Leuten auch zuhört. So würde ich es mal grob umreißen. So ein bisschen Scheidinger, ne? Der wusste, was er wollte, der kannte sich in der Verwaltung aus und der hat durchgezogen. Völlig unabhängig davon, wie man jetzt einzelne Ziele, die er hatte, bewertet. Aber wenn der was wollte, dann ist es gemacht worden. Das ist ja das, was der Gertrud Schwarzfischer mal zu Recht, mal zu Unrecht quasi vorgehalten wird, dass sie eben genau das nicht gemacht hat. Was sie konnte, war vielleicht integrierender sein und irgendwie sich nicht bei jedem kritischen Wort so gockelhaft aufführen wie ihre beiden Vorgänger. Ja, wem traut man das jetzt eher zu?
Wenn wir mal in die Duelle reingehen. Ich habe direkt zum Anfang mal, weil du vorhin auch den Begriff passiv-aggressiv angesprochen hast, mal 1,5 Minuten zusammengeschnitten, damit man sich einen Eindruck machen kann, wie in meinen Augen auch unsouverän von beiden Seiten teilweise mit diesen Duellen umgegangen wird.
Freust du dich darauf, für alles zuständig zu sein?
Ja, absolut. Gibt es eine smarte Lösung für die schönen Treppen?
Ja, so gut die Medienarbeit.
Okay, kurz und knapp. Und
also wahrscheinlich die Sitzungen mit einer gewissen Toleranz erst beginnen und der Thomas vielleicht auch schon wieder früher geht oder so. Also dass vielleicht die Pünktlichkeit nicht mehr so streng genommen wird. Das kann sich vielleicht verbessern, wenn der Thomas Oberbürgermeister wird. Ich glaube auch, dass er tatsächlich seine Erfahrungen als gebürtiger Ringsburger besser einbringen kann. Also sind ja doch 30 Jahre mehr in dieser Stadt, als ich sie zu bieten habe. Und vielleicht manche smarte Lösung.
Nee, aber für die Stadt an der Singe. Naja, es sind gewisse Verbindungen nach München, die man vielleicht an der Stelle mitspielen könnte, wie ich die Astrid Fröhnstein immer kennengelernt habe, dass sie sehr viel Zeit auch in München verbringt, dass man diverse Verbindungen an der Stelle für Regensburg nutzen können, würde uns die Sitzungen dann pünktlicher beginnen.
Die beginnen schon pünktlich, Thomas.
Die dann, naja, wenn ich den letzten sozialen runden Tisch mir anschaue, haben wir ja ohne dich angefangen, die eingeladen hat. So immer funktioniert das ja nicht.
Ich verbringe halt gar nicht viel Zeit in München. Warum soll ich viel Zeit in München verbringen?
Ich habe es immer so mitbekommen, dass du da gerne nach München fährst. Okay, dann bleibt es jetzt leider nicht als Vorteil.
Bei meinem Sohn bin ich schon öfter.
Ja, also. Und ich muss sagen, also so eine Stunde von diesen 5 Stunden, die insgesamt an Duellen ausgestrahlt wurde, besteht nur aus solchen Punkten, wo man sagen muss, sag doch einfach mal was Nettes über die andere Person. Also es ist doch nicht so schwer.
Ich habe das wirklich explizit gefragt. Ich habe mir wirklich gedacht, es fällt nicht schwer und ich habe das in Gesprächen mit anderen Leuten auch schon gemacht und das ist eigentlich schon, aber nö, das geht nicht. Also cringe ist tatsächlich ein gutes Wort. Für diese Art und Weise miteinander zu reden. Und passiv-aggressiv auch.
Aber damit wir jetzt auch wieder ins Konstruktive reinkommen, habe ich dir zwei Eine-Minute-Clips mitgebracht von TVA. Da durften sich beide Kandidaten nochmal kurz an die Regensburger wenden. Und wir beginnen mit Thomas Burger, was er uns als Wähler, weil Stefan, wir beide sind natürlich auch aufgerufen dazu, unsere Stimme abzugeben. Und mal schauen, wer uns jetzt überzeugen kann.
Liebe Regensburgerinnen und Regensburger, Regensburg ist meine Heimatstadt. Ich bin ja geboren und aufgewachsen und kenne Regensburg, diese Stadt, einfach gut. Ich bin seit frühester Jugend auch ehrenamtlich unterwegs in der Jugendarbeit, bei der Feuerwehr oder heute immer noch im Sportverein. Und ich stehe dafür, die Menschen zusammenzuführen, zu integrieren und miteinander die Stadt nach vorne zu bringen, nicht nur nach Lösungen zu suchen, sondern auch Lösungen zu finden. Deshalb freue ich mich auch um die breite Unterstützergemeinde in dieser Stadt, auch bei dieser Stichwahl. Und ich stehe für ein gutes Zusammenwirken zwischen sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Stärke. Wirtschaftliche Stärke schon allein aus meiner Vergangenheit oder jetzt aus meiner Tätigkeit als Manager in der Industrie, aber auch im engen Kontakt mit vielen, die im Sozialbereich ganz, ganz wertvolle Dinge tun. Und ich stehe auch dafür, Dinge einfach umzusetzen. Ich stehe für Politik, die zuhört, aber auch mit Haltung Dinge voranbringt und eben die Menschen zusammenführt. Und Führung heißt für mich, Menschen zu verstehen, Menschen zuzuhören und auch Strukturen zu verstehen. Und da habe ich, glaube ich, gezeigt in Ehrenamt und auch in der Industrie, dass ich da vieles nach vorne bringe. Und ich kenne auch Verwaltung sehr gut. Deshalb bitte ich Sie um Ihre Stimme, Ihr Vertrauen für ein Regensburg für alle, für ein buntes, für ein vielfältiges, solidarisch und wirtschaftlich starkes Regensburg. Lassen Sie es uns miteinander angehen.
Hat dich das überzeugt?
Nun ja, es ist irgendwie ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe. Ne? Also es geht darum, sich als Charakter zu präsentieren, irgendwelche Fähigkeiten und Kontakte und Netzwerke. Ja, kann sein, dass das ein guter Oberbürgermeister ist. Vielleicht. Ich weiß leider nicht, was er dann so konkret vorhat, aber ja, ich denke mal, er wird mit allen reden und alle zusammenbringen und irgendwie eine Lösung finden. Ne? So. Aber ich weiß nicht, was er macht. Ich habe keinen Inhalt, leider.
Das jetzt mal angenommen, wir müssten so eine Abschlussrede schreiben für so eine Minute. Dann würden wir ja auch darauf achten, wahrscheinlich alles unterzubekommen. Also Wirtschaft, Soziales, Führungsstärke, alles, was irgendwie schön klingt, oder? So höre ich diesen Abschlussmonolog.
Also alles, was schön klingt, unterbringen ist es und die eigenen Fähigkeiten ein bisschen so oder Kompetenzen in den Vordergrund rücken. Ne, ich bin ein Regensburger, ich arbeite in der Industrie, habe Führungsstärke, bin integrativ, habe alles im Blick. So präsentiert er sich. Das kann man schon machen, mir ist es zu wenig. Ich würde dann schon, zumindest auch in so einer kurzen Rede kann man sagen, das gehört angegangen, das gehört angegangen, das gehört angegangen. Also Verkehr nach dem Aus der Stadtbahn finden wir eine gute. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich da am Tisch geklaut. Nach dem Aus der Stadtbahn finden wir jetzt eine gute Lösung für den ÖPNV, die so und so aussehen könnte. Da sind wir schon auf dem Weg, weil wir brauchen das auch deswegen. In Sachen Wohnungsbau haben wir, egal wie es so steht, jetzt mit dem Bauturbo einen ersten Schritt gemacht. Wir werden überwachen, dass das nicht ausgenutzt wird. Und beim Baulandmodell stehen wir für soziale Komponente. Und sowas würde ich mir wünschen, dass jemand Themen benennt und auch ein bisschen umreißt, was er sich dabei vorstellt. Und das macht der Thomas Burger nicht. Und das ist etwas, was mir in allen Gesprächen mit ihm fast immer unangenehm aufgefallen ist. Im Einzelgespräch, wo er da war das ein bisschen besser. Da ist er manchmal doch etwas aus der Deckung gekommen. Das mag daran gelegen sein, dass wir auch da per Du waren und dass das dann ein bisschen mehr gegangen ist. Es kann sein. Und dass Bier im Spiel war. Ja. Aber es ist mir ein bisschen zu wenig.
Also Stefan, du hast dich jetzt auf jeden Fall dafür beworben, vielleicht der nächste Ghostwriter der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters zu werden.
Ja, ich kann es brauchen. Ne?
Erwartest du jetzt von Astrid Freudenstein? Welche wenigen Punkte wird sie jetzt setzen in dieser Sequenz?
Dass die Dinge schneller gehen, dass wir auf die Leute in unserer Verwaltung achten müssen, dass wir beim Kaufhof endlich was unternehmen. Es könnte auch sein, die Saalner Regenbrücke kommt natürlich, wird vorkommen. Ja, dass sie die Einzige ist mit Verwaltungserfahrung natürlich. Sie ist die Einzige, die Erfahrung in der Verwaltung hat als Bürgermeisterin. Ich bin aber echt neugierig. Ich bin mir da recht unsicher, wie sie es eigentlich aufziehen wird. Ich habe es leider nicht gesehen. Und bei mir gab es die Gelegenheit zu so einem Schlussstatement nicht.
Mal schauen, ob du jetzt recht behalten wirst.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Bürgermeisterin habe ich jetzt schon 6 Jahre lang gezeigt, dass ich für die Stadt arbeite, dass ich weiß, wie Verwaltung geht und dass ich was mache, gerade jetzt für die, denen es nicht so gut geht. Als Oberbürgermeisterin könnte ich natürlich noch viel mehr machen. Mir sind bezahlbare Mieten wichtig und Energie muss bezahlbar bleiben für uns alle. Mir ist gutes Verwaltungshandeln wichtig. Mir ist der Sport und die Kultur wichtig. Ich finde, dass der Bahnhof wieder besser organisiert werden muss, dass unsere Stadt sicherer und sauberer werden muss. Und ich will keinen Zickzackkurs bei so wichtigen Wirtschaftsprojekten wie bei der Nordspange zum Beispiel. Regensburg braucht auch Stabilität. Das ist ganz wichtig. Wir sind eine große Stadt. Und ich bin mit der stärksten, mit der mit Abstand stärksten Fraktion im Rücken auch in der Lage, eine stabile Regierung zu bilden und muss nicht auf ein Bündnis aus Wahlverlierern zurückgreifen. Und ich verspreche Ihnen, dass ich immer wie bisher auch für die Stadt arbeite, mit Herz und Verstand ganz nah an den Menschen. Und ich bitte Sie um Ihre Stimme bei der Stichwahl.
Hui hui, ja, mit ein paar Dingen hatte ich tatsächlich recht. Das Sicherheitsthema habe ich natürlich vergessen, Sicherheit und Sauberkeit. Da haben wir ja in Regensburg tatsächlich ein gewisses Problem. Ich finde aber, die CSU bläst das immer sehr auf. Aber das ist natürlich etwas, was bei den Wählerinnen und Wählern verfängt. Was hatten wir jetzt noch? Ja, stärkste Fraktion im Rücken, ja. Das ist auch das Thema, das sie immer wieder anbringt und dass sie in der Lage ist, war gut gemacht, allein mir fehlt der Glaube. Das ist irgendwie da kommt der Thomas Burger jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ist der Duktus etwas, was mir so, wo ich sage, also ich bin auch hier sehr skeptisch, kann ich der erste Freudenstein meine Stimme geben? Irgendwie ist die Auswahl ja nicht so geil.
Vielleicht, weil du halt einfach kein Konservativer bist, Stefan. Vielleicht überzeugt dich das deswegen nicht.
Ne? Ja.
Also mir fallen 2 Punkte auf. Also zum einen merkt man, Astrid Freudenstein, finde ich, die letzten Tage und auch Wochen, also ich würde sagen so die letzten 2-3 Wochen auf jeden Fall an, dass sie schon spürbar unter Druck steht. Also wenn man vergleicht, wie die CSU in diesen Wahlkampf reingestartet ist, mit welchem Elan und wirklich alle anderen weggefegt hat fast und wie sie jetzt in den letzten Tagen und Wochen agieren, also auch das mit den Wahlverlierern, was sie dann nochmal angesprochen hat, aber auch so ein bisschen diese fahrige Art, ich habe den Eindruck, dass die wirklich gerade unter Druck stehen.
Natürlich stehen die unter Druck, sind die Favoriten aus München. Wird massiv geschaut. Es wird auch so Einfluss genommen hier, um die erste Freudenstein zu unterstützen. Ich sage nur irgendwie so Sachen wie Fraktionsreserve oder Ernennung zum Staatstheater Regensburg. Und die Sache ist die, wenn die erste Freudenstein jetzt nicht Oberbürgermeisterin wird, dann ist ihre politische Karriere beendet. Ich glaube nicht, dass die dann noch 6 Jahre als Stadträtin hier sein wird, kann man fast nicht vorstellen. Vielleicht ist sie dann noch im Stadtrat, aber sie wird keine herausragende Rolle dort mehr spielen, weil die in 6 Jahren dann nicht mehr antritt. Das wäre ja das zweite Mal, dass sie es nicht schafft. Insofern ist das die letzte Chance und sie hat ja tatsächlich hervorragende Voraussetzungen. Wenn du das verlierst, dann ist so richtig, dann ist Ende Gelände. Das wäre schon bitter. Und irgendwas ist mir noch eingefallen. Ja, genau. Das Ding ist natürlich, weil wir vorher über so die Mehrheiten in dieser Stadt geredet haben. Ich glaube auch nicht, dass es in Regensburg tatsächlich eigentlich eine konservative Mehrheit in der potenziellen Wählerschaft gibt. Aber es könnte sein, dass es eine konservative Mehrheit bei denen gibt, die zur Wahl gehen. Und das ist das, worauf sie hoffen muss.
Es gibt ja auch im Grundsatz eigentlich keine linke Mehrheit in Regensburg. Also es gibt halt irgendwie so 40-40 Blöcke, die irgendwie aneinander stehen und 20%, die wählen halt mal so, wie sie halt heute aufgestanden sind, habe ich den Eindruck.
Ja, das ist wohl wahr.
Aber auch zum Thema Druck. Also sie hat dann das mit den Wahlverlierern nochmal bei der MZ aufgegriffen. Und ich weiß nicht, ob du das auch so mitbekommen hast, aber das ist ja wohl bei den ganzen Wahlempfehlungen auch einen Deal im Hintergrund gab. Warum auch gerade so Gruppen wie die Brücke sich dann noch einfacher durchringen konnten, eine Wahlempfehlung pro SPD abzugeben. Also es gibt auf jeden Fall im Hintergrund Gespräche, ob, also mir das beantworten unterschiedliche Leute anders, ob das auch ein Deal ist für die Empfehlung, aber es gibt auf jeden Fall Gespräche im progressiven Spektrum, dass man die Fraktionsstärke auf 2 senkt.
Ach, das habe ich gehört tatsächlich, ja.
Genau, und auf 4 dann wiederum senkt, dass man privilegiert Fraktionsmitarbeiter bekommt, was gerade 5
okay.
hätten.
Okay. Ja, das war ja früher so, das hat man ja damals wegen der AfD hochgesetzt. Und also der Gedanke ist mir schon gekommen, ich habe das in der großen Runde mit den quasi, wenn man so will, OB-Wahlverlierern besprochen, ob das zum Beispiel so eine Geschichte wäre. Für die ÖDP. Also da bin ich nicht drauf gekommen, dass das bei 4 auch so ist, weil du kannst jetzt die Fraktionsstärke nicht auf 6 hochsetzen, weil die AfD 5 hat. Also insofern kannst du es auch wieder runtersetzen auf 2 und so, wie man es vorher gemacht hat.
Und das hat tatsächlich Astrid Freudenstein bei der MZ dann frontal aufgegriffen.
Aha, okay.
Und damit ist ja auch eingekauft. Ne? Man verspricht jetzt den Zweier der Volt und der ÖDP den Fraktionsstatus. Das ist ja ein Deal auf Steuerzahlerkosten. Dann kriegen die Personal und Räume. Das ist ja auch schon kolportiert worden. Also das ist ja ein...
So, der Vorwurf.
Ja, das ist aber so. Das ist ja auch schon so ein bisschen nach außen gedrungen. Und die anderen... sind schon aber lauter Wahlverlierer, ne? Brücke-Wahlverlierer, ÖDP-Wahlverlierer, Grüne-Wahlverlierer.
Ist das klug, so potenzielle Koalitionspartner jetzt anzugreifen?
Das ist nicht klug, aber natürlich, wenn ich einen Moderator an der Seite habe, der dann sagt, das sei ein harter Vorwurf, ohne das zu kontextualisieren, ich weiß nicht, was da noch gesagt wurde, dann kann man das schon machen. Ich weiß nicht, wie der Thomas Burger darauf reagiert hat, aber man könnte ja schlicht und ergreifend genau das sagen, was ich vorher gesagt habe. Wir haben die damals hochgesetzt, weil, und nicht aus Einspargründen oder sonst was, sondern das war aus politischen Erwägungen, um die AfD kleiner zu halten. Und da gab es dann irgendeinen Deal mit der FDP, die ja dadurch auch ihren Fraktionsstatus verloren haben. Die haben dafür auch irgendwas gekriegt. Also ich glaube, da ist dann um Aufsichtsratssitze gegangen. Und das ist ja, egal was man davon hält, auch ein übliches Prozedere bei Koalitionsverhandlungen. Egal was irgendwer sagt, es geht ja da um Posten. Warum haben die Freien Wähler wohl so schnell die CSU und Astrid Freudenstein empfohlen? Und warum hat der Michael Schien wirklich genau diesen gleichen Duktus aufgenommen mit der größten Fraktion? Der hat ja in den sozialen Medien entsprechende Sachen gepostet. Der Michael Schien hat entgegen des Abstimmungsverhaltens seiner eigenen Fraktion gesagt, diese Straße in der Margaretenau, die für den Fahrradverkehr gesperrt werden soll, die für den Pkw-Verkehr gesperrt werden soll, die bleibt unter ihm frei. Ja, nach wenn die Astrid Freudenstein Oberbürgermeisterin wird, wer wird hier wohl der neue Umweltbürgermeister werden? Also, den Deal gibt es ja auch. Okay.
Wenn wir bei den Koalitionen bleiben an der Stelle, was wird uns denn erwarten, wenn Astrid Freudenstein gewinnt und was erwartet uns, wenn Thomas Burger gewinnt? Werden wir am Ende nicht bei allen beiden dann eine SPD-Grüne-CSU-Koalition bekommen?
Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Die Sache ist, also dass die SPD, wobei, also die CSU sagt ja, sie macht nichts mit, wenn der Thomas, sagt ja die erste Freudenstein, ob das dann nach der Wahl noch gilt, weiß ich nicht. Aber es wird halt sehr schwierig, auch für die SPD ohne die CSU. Die Grünen brauchen beide, in meinen Augen, auf jeden Fall. Wie soll's sonst vernünftig funktionieren? Ist die zweitgrößte Fraktion. Und jetzt sagt man, bei den Grünen hat man die Sollbruchstelle Salaner Regenbrücke. Wie kann man doch eine gesichtswahrende Vereinbarung treffen, auch wenn dann vielleicht ein paar Zetum Audio schreien und sagen, okay, wir machen ein Ratsbegehren oder ein Ratsentscheid. Es ist ja so, dass dieses Bündnis gegen die Salner Regenbrücke, die haben ja, soweit ich das weiß, die Unterschriften beieinander und sammeln jetzt nur noch Polster. Also das heißt, das Thema käme sowieso auf die Agenda. Dann kann man es auch so machen. Und dann hat man die Grünen im Boot und die Grünen könnte quasi sowohl die CSU als auch die SPD ins Boot holen.
Das Interessante ist ja bei einem Wahlsieg von Thomas Burger, dass der, das habe ich auch bei Joachim Wohlbergs im Gespräch kurz angesprochen, ja jetzt eine Koalition bilden könnte, die würde so aussehen wie die Koalition, die Joachim Wohlbergs hatte in seiner Amtszeit, nur dass man noch Volt ergänzen würde. Also man hätte eine Wiederauflage der bunten Koalition plus Volt.
Ja, und du könntest ja die Freien Wähler, ach, die holt man sich doch auch, die waren doch schon überall dabei. Also ich meine, die waren bei der bunten Koalition, jetzt sind sie bei der, in Anführungszeichen, grauen Koalition. Also die Freien Wähler, das sind doch so eine konstruktive Kraft, die arbeiten doch mit jedem zusammen, wenn der Preis stimmt.
Also. Kannst du dann den Regensburgern Entwarnung geben, dass nicht die Linkspartei in eine Koalition kommen wird?
Ich glaube, die Linkspartei hat in ihrer Konstellation kein ernsthaftes Interesse, weil die nicht wirklich was dran, großartig dran geben werden. Der Sebastian Wanner, der OB-Kandidat, der ja dann quasi so vielleicht jemand wäre, der dann irgendeinen Posten dafür bekommen würde. Wobei es kann auch sein, dass das eine seiner Mitstreiterin ist, aber so jetzt mal, der macht auf mich nicht den Eindruck, als ließe er sich durch sowas großartig ködern. Dem geht es um Themen und ich glaube, es wäre auch aus Sicht der Linkspartei gar nicht klug. Die würden halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle konstruktiv mitarbeiten, das traue ich denen schon zu, zumindest einem Großteil dieser Fraktion, aber in eine Koalition sehe ich die eigentlich nicht. Mit denen könnte man so eine Tolerierung vielleicht da einbauen. Das könnte ich mir vorstellen. Und ich meine, diese ganzen Themen, wo jetzt gewarnt wird, wenn so ein Bürgerbündnis da drin ist, also dass dann die Saarländer Regenbrücke nicht käme oder so weiter, dafür gibt es ja im Stadtrat eine Mehrheit. Also wie soll das dann aussehen? Stimmt dann die CSU gegen die Saarländer Regenbrücke, weil sie ja nicht in der Koalition sind und zeigen will, dass da nichts vorwärts geht? Oder wie soll denn das aussehen? Stimmt, also ich meine, es gibt ja eine Mehrheit. Oder sagen die Grünen dann, wenn ihr SPD mit der CSU und so weiter, wenn und der Brücke und den Freien Wählern die Saarländer Regenbrücke durchbringt, dann stimmen wir prinzipiell gegen alles? Ich glaube nicht. Ich glaube, worauf es jetzt ankommt, ist, dass da jemand vorne dran ist, der tatsächlich in der Lage ist, mit allen zu reden. Ich meine, beide, Astrid Freudenstein und Thomas Burger, schließen ja das weitgehend aus, dass man ohne feste Mehrheiten regiert. Und es könnte aber durchaus sein, dass ich so einen festen Block habe, der noch keine 26 Stimmen hat und dann mit den anderen vom Fall zu Fall zusammenarbeite. Sowas kann man ja auch machen. Es ist ja jetzt auch nicht so exotisch. Das muss man halt besser machen, als es jetzt die letzten 1,5 Jahre gelaufen ist. Aber die letzten 1,5 Jahre ist auch nicht die Welt in Regensburg untergegangen, wo mit wechselnden Mehrheiten regiert wurde. Und ich glaube, bei einer Person, die da ein bisschen straighter ist, den Eindruck hatte ich jetzt leider bei der Gertrud Maltz-Schwarzfischer nicht, geht sowas schon. Und ich glaube, es gibt dazu auch gar keine Alternative. Also wenn sie die CSU nicht ein bisschen besinnt und nach der Wahl und sollte die Astrid Freudenstein verlieren, dann immer noch dabei bleibt, dass sie nicht für eine Koalition zur Verfügung stehen. Ja, meiner muss man es ohne sie machen oder mit Teilen der CSU. Das ist auch kein homogener Block.
Wir bleiben jetzt zum Abschluss noch bei zwei Themenblöcken. Einmal ganz kurz noch zum Thema Kaufhof und dann zum Thema Wohnen. Jetzt für alle, die zuhören, ich möchte mich an der Stelle entschuldigen. Es sind nur Astrid Freudenstein-Clips. Das hat den einfachen Grund, dass das Clips sind. Beziehungsweise in den Gesprächen waren das Momente, die man klippt. Alles andere war halt sehr viel Blabla und wenig, was man hätte noch mal im Detail besprechen können. Deswegen hier auch noch zum Thema Kaufhof. Vielleicht mal kurz an dich die Frage. Kann man Verhandlungen führen in der Stadt, ohne dass man Geld schon in einen Haushalt gestellt hat?
Selbstverständlich kann man da dazu Verhandlungen führen. Was soll denn das? Ich meine, wir haben ja im Moment keinen seriösen Ansprechpartner, soweit ich das überblicke. Diese Kaufhof GmbH ist, ob mit oder ohne Roland Koch als Verhandlungsführer, ein dubioses Unternehmen, das in der Vergangenheit am Rande der Legalität agiert hat, mit dieser ganzen Islamzentrum-Kiste, die einen totalen Mondpreis dafür aufrufen. Und mir ist jetzt nicht bekannt, dass die Stadt nicht versuchen würde, Gespräche zu führen, aber mir ist nicht bekannt, dass es da irgendeine Bewegung gibt. Ich habe nur das Interview mit Roland Koch in der Mittelbayerischen gelesen, wo er im Endeffekt sagt, also unser Preis ist viel näher an der Realität als der der Stadt, und weil, wenn sie die Stadt nicht bewegt, können wir es leerstellen lassen. Das ist halt, das bewegt sich, ja, das ist halt so ein Friss- oder Stirb-Ding. Ja, aber du kannst natürlich Geld einstellen, aber wenn du eine gewisse Summe einstellst, dann legst du ja schon was fest. Das wäre ja, ich finde das nicht klug. Ich finde es auch nicht klug, wenn die Stadt jetzt schon anfängt, großartig öffentlich irgendwelche Ideen zu entwickeln. Also, dass Bürgerinnen und Bürger das machen, das ist unbenommen und das ist gar nicht schlecht. Aber wenn die Stadt jetzt großartig Ideen entwickelt für dieses Kaufhofareal, was man da Tolles machen könnte, dann treibt es den Preis in die Höhe. Das treibt schlicht und ergreifend den Preis in die Höhe. Das macht man nicht. Das ist nicht klug. Und jeder in der Verwaltung, der halbwegs sich mit dem Thema auskennt, mit dem man darüber spricht, der sagt einem genau das. Die Astrid Freudenstein will es abreißen und was richtig Schönes für die Stadt machen. Und der Thomas Burger will es schön stehen lassen und was richtig Schönes für die Stadt machen. Und keiner von den beiden sagt mir, wie es gehen soll, dass sie dann das Gebäude kommen.
Und dann ist aber das Interessante, also es war natürlich viel Blabla, aber das war dann irgendwie die Aussage, wo man gemerkt hat, das ist die einzige Trennlinie, die herausgestellt wird zwischen den beiden zu der Frage. Mhm.
Und daher weiß ich auch, dass es diese Verhandlungen gibt. Ich weiß aber auch, dass sie offenbar nicht besonders fruchtbar bisher sind. Und das können sie auch gar nicht sein, weil wir 0 Euro im Haushalt dafür haben.
In aller Kürze, das, was du ja auch ausgeführt hast, es braucht kein Geld im Haushalt.
Eine völlige Chimäre ist das. Also das ist wirklich Blödsinn. Tut mir leid. Das muss man so sagen. Wenn ich das Ding kaufen will und wer weiß, habe ich dann überhaupt Geld im städtischen Haushalt? Wie ist es denn? Es ist ja nicht klar, ob die Stadt das selber kauft. Vielleicht brauche ich einen Zwischenhändler, vielleicht kauft es jemand anderer. Die Astrid Freudenstein hat im Übrigen auch in der Vergangenheit gesagt, dass die Stadt das höchstwahrscheinlich nicht selber kaufen soll, sondern dass das ein anderer kauft, dazu sei ja die, oder zumindest auch nicht entwickeln, also allenfalls als Zwischenhändler kaufen und. Das ist, keine Ahnung, wem das jetzt so kurz vor knapp eingefallen ist, dass man das so jetzt plötzlich so kommuniziert, aber auf jeden Fall ist es kein stringentes Kommunikationsverhalten bei dem Thema.
Wenn wir auch zum großen Thema dieses Wahlkampfes schauen, das Baulandmodell. Da hat die CSU ja vereinfacht gesprochen, die Position zu sagen, wir schaffen das Baulandmodell ab. Also es soll einfach kein Baulandmodell mehr geben.
Ja, aussetzen sagen sie, aber letztlich läuft es auf das raus.
Ja, im Großen und Ganzen. Und die SPD will irgendwie dieses Baulandmodell behalten, aber erkennt auch an, dass es weiterentwickelt werden muss. Aber so ganz weiß niemand, wie es weiterentwickelt werden soll, oder?
Ja, das ist es wohl. Ich bin halt schon sehr erstaunt darüber. Ich meine, es gibt einen Vorschlag vom Planungsreferenten. Das ist der geborene Experte für das Thema. Erstmal. Den hat man ja deswegen in dieses Amt gewählt. Ja. Und den behandelt man sowohl von Seiten der CSU als auch von Seiten der SPD mit Verlaub wie einen Vollidioten. Der ist massiv beschädigt. Sein Bauturbo-Vorschlag hat man komplett abgeräumt. Sein Baulandmodell, da wird jetzt seit Ewigkeiten drüber diskutiert. Ja, haben wir ein Planungsreferat, wo niemand Ahnung hat. Aber die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte, denen, und so ist es ja, Bauträger irgendwas einflüstern. Ich wüsste nicht, dass Gespräche darüber geführt werden mit dem Armutsforum, mit Gewerkschaften, mit dem Mieterbund. Es wird mit Bauträgern gesprochen. Es wird auch nicht mit Genossenschaften gesprochen. Ich höre nicht von Genossenschaften, dass die da irgendwas rumkritzeln, dass sie die sich von dem Bauturbo oder sowas irgendetwas erhoffen würden. Und man sieht ja an dem Bauturbo-Beschluss, wo dieser völlig unübliche Begriff der Nettogeschossfläche hineingeschrieben wurde, mit einer gewissen Quadratmeterzahl, zu der es mit Sicherheit noch Überraschungen geben wird in der Zukunft.
Das Absurde ist doch, beide saßen bei dir drinnen und haben eigentlich, also so habe ich das verstanden, das war auch ein bisschen nicht ganz klar, was sie jetzt gerade meinen, dass es ein Versehen gewesen wäre und dass es irgendwie falsch abgeschrieben worden wäre oder das in der Hektik untergegangen wäre.
Das ist glatt gelogen, ist ein bisschen ein starkes Wort, aber das Ding ist ja, es ist ja ein Ausschuss, war es ja schon.
Und man hätte das ja auch im Stadtrat selber dann nochmal wieder retten können.
Und der Pleier hat es klargestellt, was dieser Beschluss jetzt bedeutet. Der Pleier hat es klargestellt. Ich habe tatsächlich nochmal extra nachgefragt bei der Stadt, weil es in der MZ anscheinend ist halt wirklich so durcheinander gegangen, weil die Kollegin, die den Text geschrieben hat, die arbeitet sauber und so. Es ist wohl so durcheinander gegangen, dass wenn man es live dort verfolgt hat, konnte man es so und so verstehen. Aber jeden, den ich darauf anspreche, in der CSU und der SPD, der sich damit beschäftigt hat, kommt ins Stottern. Kommt ins Stottern, wenn ich frage, warum das da drin steht. Jeder. Der Michael Lehner kommt ins Stottern, der Thomas Burger kommt ins Stottern, die Astrid Freudenstein kommt nicht ins Stottern, weil sie war ja nicht involviert. Ich finde den Beschluss ziemlich skandalös. Aber mei, es ist halt viel zu kompliziert, um das nach außen so zu kommunizieren, dass sich da ein größerer Teil der Leute aufregt. Ich finde, man hat hier ohne Not Errungenschaften für eine sozial gerechte Bodenpolitik einfach so abgeräumt. Und jetzt einmal überspitzt formuliert, ne? Bauträger im Zuge der Korruptionsaffäre haben sich bemüht, mit einem Haufen Geld gewisse Dinge zu umgehen. Und hier ist es ganz ohne Geld gegangen, einfach weil sich hier ein paar für viel, viel schlauer halten und man redet halt mit den Leuten und wenn die sagen, dass das so richtig ist, dann muss man es halt so machen. Das kann jetzt sein, machen wir es mal für 2 Jahre, damit einmal diese brachliegenden Bebauungspläne vielleicht mal angegangen werden. Aber wenn dann nicht was anderes passiert, dann ist das wirklich ein verheerender Beschluss und ich finde auch, dass der Planungsreferent, wenn er so düpiert wird, beim nächsten Mal eigentlich nicht wiedergewählt werden kann. Aber mei, das wäre halt mal so ein Thema bei einer Wahl, über das man reden könnte. Haben ja die Grünen ein bisschen probiert, dann auch, die haben ja das sehr stark attackiert. Vielleicht war die Wortwahl ein bisschen zu heftig, aber die Kritik daran, die ist vollkommen berechtigt, hätte vielleicht ein bisschen differenzierter ausfallen können, aber es ist ja immer schwierig im Wahlkampf.
Wobei ich jetzt Astrid Freudenstein in diesem Clip hier eigentlich schon auch recht geben muss, wo sie über das Baulandmodell gesprochen hat.
Aber wir sehen ja doch, dass durch dieses Baulandmodell, das 2019 beschlossen worden ist, bis heute keine einzige Wohnung fertiggestellt wurde. Keine einzige Wohnung fertiggestellt.
Weil die Förderung nicht.
Keine einzige Wohnung fertiggestellt. Aber dann muss man reagieren. Dann muss man tatsächlich reagieren. Das haben wir jetzt einstimmig auch gemacht. Da gibt es ja doch noch Streit.
Also, ich gebe der Astrid Freudenstein auch recht. Durch das Baulandmodell ist keine Einzige. Seit das Baulandmodell beschlossen wurde, ist keine einzige Wohnung entstanden, weil sich die Rahmenbedingungen auch verändert haben. Das ist 2019 beschlossen worden, dann kam ja Corona, da kam der Ukraine-Krieg. Die Fördersituation durch den Freistaat hat sich nicht verbessert, obwohl die Preise galoppieren oder galoppiert sind.
Ja, man muss sagen, also die Herstellungspreise für Wohnraum zwischen 2019 und heute haben sich fast verdoppelt,
ja.
ist die Zahl. Und dadurch, dass die Zinsen brutal gestiegen sind, zahlt man, wenn man jetzt ein Projekt macht im Rahmen 20 Millionen oder so, zahlt man 8-mal so hohe Zinskosten wie im Vergleich zu 2019. Ja. Also das sind dann schon ganz andere Rahmenbedingungen.
Ja, und insofern hat sie natürlich recht, man muss reagieren. Ich frage mich nur, warum hat man nicht reagiert? Weil man hat ja noch kein neues Baulandmodell. Der Beschluss, über den hier geredet wird, ist der Bauturbo. Ist was anderes. Wenn das Baulandmodell so wichtig ist, warum hat man das eigentlich nicht geschafft? Also irgendwie hat man den Bauturbo, da gibt es den Bauturbo und da hat man in der Kürze der Zeit die Berater, also da hat man eine detaillierte Gegenvorlage zur Vorlage des Planungsreferenten vorgelegt und beschlossen. Beim Baulandmodell ist man immer noch am Diskutieren und hat es nicht hinbekommen vor der Wahl, hier was zu beschließen. Und die Begründung von allen Seiten ist, dass der Zeitablauf zu kurz gewesen sei, als man die Vorlage bekommen hat, um sich damit zu beschäftigen. Und die Vorlagen kamen ja beide zur gleichen Zeit. Das ist für mich eine nicht schlüssige Begründung. Das verschiebt man auf nach der Wahl. Und ich habe auch den Eindruck, sowohl wenn man mit der Astrid Freudenstein als auch mit Thomas Burger redet, dass beide nicht verstehen, welche Implikationen der Bauturbo-Beschluss schon jetzt auf das Baulandmodell hat. Weil mir wäre nicht bekannt, dass du mit dem Baulandmodell wieder eine andere Obergrenze einziehen kannst, auch für den Bauturbo, ab dem sozialer Wohnungsbau oder preisgedämpfter Wohnraum oder wie auch immer man das macht, machen kann. Und es gibt ja einen Vorschlag, wie man das modifiziert. Es gibt also vom Planungsreferenten, nämlich nur noch 20% preisgedämpften Wohnraum mit einer relativ hohen Deckelmiete. Es ist ja nicht so, dass nichts da wäre. Ich finde, was da beide reden, also ich meine, jetzt hat die Astrid Freudenstein geredet, aber da hat für mich auch der Thomas Burger noch nichts Überzeugendes gesagt. Das zeugt davon, dass man überhaupt keinen Plan hat, was man machen will.
Stefan, korrigier mich gerne. Ich versuche mal ganz kurz das zusammenzufassen, damit es die Leute verstehen. Also es gibt das Baulandmodell, das greift ab 2500 Quadratmeter Projekten, irgendwie sowas in der Art.
Genau, Geschossfläche. Genau,
brutto. Geschossfläche. Und dort muss man im Grunde gesprochen halt 40% Sozialquote dann errichten, genau. Und sich an sozialen Folgekosten beteiligen. So in aller Kürze.
Genau.
Und dann gibt es den Bauturbo, der hätte eigentlich nur bis 2500, also gerade bis zu dieser Grenze greifen sollen, wenn es nach den Planungsreferenten hätte gehen sollen.
Genau.
Und der beschleunigt ganz grob gesprochen die ganzen Bauprojekte. Und das wurde auf 8000 hochgesetzt. Das heißt, zwischen 2500 und 8000 hat man gerade so einen Graubereich, wo man nicht weiß, was sticht eigentlich jetzt was von beiden. Also genau. Greift dann der Bauturbo oder das Baulandmodell. Und im Grunde sticht eigentlich der Bauturbo das Baulandmodell dadurch, dass es halt jetzt der neueste Beschluss ist.
Ja, das Baulandmodell ist mit diesem Beschluss quasi schon Geschichte. Jetzt erstmal, solange es dazu keinen neuen Beschluss gibt, der vielleicht das wieder irgendwie eingrenzt. Aber es ist ja jetzt so, du brauchst dich zu einem Großteil nicht mehr an sozialen Folgekosten beteiligen. Also Kindergarten, Schulen wohl schon, aber so Grünflächen, Verkehrsflächen und so weiter. Das zahlt jetzt wieder die Stadt, zahlt die Allgemeinheit. Es gibt keine Auflagen für preisgedämpften Wohnraum und sonst was, weil es halt nicht anders geht, wird gesagt. So wird es gesagt. Es kann sein, ich weiß es nicht. Die Grenze, die Obergrenze ist total schwammig formuliert, weil eben, wie vorher gesagt, diese Bruttogeschossfläche durch Nettogeschossfläche ersetzt wurde, was im Endeffekt irgendwie eine sehr dehnbare Geschichte ist, die du immer noch anpassen kannst, die in solchen Planungsphasen überhaupt noch nicht klar ist. Also du kannst da zwischen 15% und 30% hin und her schieben. Es können bis zu 10.000 Quadratmeter dann werden, statt der 2.500. Also wir haben das vervierfacht, die Obergrenze, ab der irgendwas greift. Das ist ordentlich. Ja, also im Endeffekt wird jetzt wird halt wieder einfach gebaut. Und ja, Horst Mayrhofer sagt immer, lieber baue ich irgendwie als irgendwelche Wohnungen, als null Wohnungen mit einer Sozialquote. Das ist ein berechtigter Einwand. Aber in erster Linie haben wir in Regensburg ein Problem mit preisgedämpftem Wohnraum oder mit günstigem Wohnraum. Da wird immer gesagt, wir brauchen ja auch für die ganz normalen Leute bezahlbaren Wohnraum. 60% der ganz normalen Leute haben Anspruch auf eine geförderte Wohnung. Also das ist ordentlich. Das wird immer so getan, als wären das nur irgendwie ganz arme Leute. Das ist der ganz normale Mittelständler, das ist der Facharbeiter, das sind Ingenieure, das sind Beamte zum Teil. Den Leuten wird was völlig Falsches immer suggeriert, wenn man über diesen geförderten Wohnungsbau redet. Das ist mittlerweile diese einkommensorientierte Förderung, das ist in meinen Augen ein Subventionsprogramm für überteuerte Mieten. Da könnte man ganz grundsätzlich drüber reden. Aber da braucht man nur mal mit Genossenschaften oder so reden, die sich unglaublich aufregen, auch über diesen Bauturbo, weil die haben alle nichts davon.
Muss man Astrid Freudenstein da nicht auch ein Stück weit recht geben jetzt in dem, was sie gesagt hat? Man hätte das Baulandmodell eigentlich schon früher aufgreifen müssen, weil es ja nicht funktioniert. Die CSU hat es ja letztes Jahr im Sommer zumindest mal aufs Tableau gehoben. Dann hat es lange gedauert jetzt, bis was kam. Eigentlich hätte man ja schon im Jahr 2022, so mit dem Ukraine-Krieg und den Baustoffexplosionen, wissen können, dass das Baulandmodell in seiner bisherigen Form vermutlich die nächsten mindestens 5 bis 10 Jahre nicht mehr funktionieren kann.
Hätte man machen müssen, das ist richtig. Und die CSU hat damals einen Antrag gestellt, aber auch erst, wann hat sie den gestellt? Das war letztes Jahr im Sommer. Letztes Jahr im Sommer, glaube ich, haben sie den gestellt, das Baulandmodell auszusetzen. Irgendwie so war das. Oder zu modifizieren. Stimmt, sie haben nichts Konkretes, glaube ich, vorgeschlagen, sondern das zu modifizieren. Und dann hat ja der Planungsreferent und Verwaltungsabläufe dauern lang da auch was gemacht. Aber klar, hätte man schon 2022 machen können. In erster Linie verantwortlich ist dafür natürlich eine Oberbürgermeisterin, die das Thema anpackt. Aber man muss halt schon mal sagen, dass die CSU zu diesem Zeitpunkt mit in der Regierung war, die größte Fraktion gestellt hat. Und dass sich auch die Astrid Freudenstein, wenngleich sie als Referentin nur für den sozialen und sonst was Bereich zuständig ist, natürlich auch in Gesprächen und so weiter involviert ist und dass sich da alle Beteiligten irgendwie auf die Hinterbeine hätten stellen müssen. Aber natürlich ist da hauptverantwortlich in meinen Augen die Oberbürgermeisterin, dass da nicht schneller was passiert ist. Ja.
Und natürlich, das darf man nicht verhehlen, wobei ich nicht glaube, dass dadurch mehr Wohnungen gebaut werden würden in der aktuellen Situation, die fehlende Förderung, die aus München kommt.
Ja, genau. Und wo ist denn jetzt Ihr Telefonbuch? Das Telefonbuch von der Astrid Freudenstein, mit dem sie Geld hier nach Regensburg holen kann und so weiter und so fort. Also es tut mir wirklich leid. Da haben sich alle Beteiligten nicht mit Ruhm bekleckert und tun dann, das nach wie vor nicht.
Und dann ist es ja so, wenn die private Hand als letzten Clip nicht baut, dann kann es ja die öffentliche Hand machen. Aber da haben wir laut Astrid Freudenstein ein Problem.
Weil wir, jetzt sage ich mal eines, die Stadtbau GmbH so ein bisschen zur Klimarettungsgesellschaft umfunktioniert haben. Und weil wir uns immer beschäftigt haben, wie wir möglichst noch einen Standard draufsetzen können und noch einen Standard, dann hat man am Schluss gesehen, es ist unwahrscheinlich teuer, so können wir gar nicht bauen. Und so sind wir nicht zum Bauen gekommen.
Sie sagt dann auch später, dass in den letzten Jahren die Stadtbau kaum eine Wohnung gebaut hat oder keine Wohnung gebaut hat. Thomas Burger widerspricht dem und sagt, es sind mehrere hundert gewesen. Ich habe jetzt nachgeschaut, die Stadtbau hat in dieser Wahlperiode insgesamt ich habe jetzt die genaue Zahl nicht parat, 250 Wohnungen fertiggestellt. Mhm. Also da haben wir ja schon auch ein Problem, dass die Stadtbau ihre Rolle auch nicht so ganz ausfüllt. Liegt es daran, dass sie eine Klimarettungsgesellschaft geworden ist?
Also das hat die Astrid Freudenstein bei mir auch gesagt und die Standards, die da zum Teil angesetzt werden, sind vermutlich höher, als das sein müsste. Das merkt man auch daran, dass sie auf der Prinz-Leopold-Kaserne noch mal umgeplant haben, weil das zu teuer war, um das zu machen. Also ja, ich weiß nicht, was so verkehrt daran, wenn sie sagt, die Stadtbau soll zu einer Klimarettungsgesellschaft umfunktioniert werden, dann heißt es ja, ne? Dämmung, Energieversorgung, alles sinnvolle und auch für zukünftige Mieterkosten reduzierende Maßnahmen. Also ich sehe da das große Problem nicht. Und ein Problem ist ja tatsächlich, egal was die Astrid Freudenstein da sagt, dass die Stadtbau auch zu wenig liquide Mittel hat. Das ist ja auch ein Problem. Und das, mir ist schon klar, von der städtischen Tochtergesellschaft lehnt sich öffentlich niemand aus dem Fenster und sagt es. Aber wenn man mal ins Gespräch kommt mit Leuten, die sich da auskennen, dann ist es halt schlicht und ergreifend so. Und im Gegensatz zur Ansicht von Astrid Freudenstein ist halt eine Eigenkapitalquote, eine hohe, nicht dasselbe wie liquide Mittel. Das ist ja ihre Begründung gewesen. Ich finde, in die Stadtbau muss man Geld buttern. Es gibt ja einen Vorschlag, jetzt weiß ich gar nicht, von wem der kommt. Ich glaube, das war das Regensburger Armutsforum, ein Sondervorauflegen, wo man jedes Jahr 50 Millionen reinlegt für die Stadtbau. Und zwar Bares, ja. Also vorher hat man denen Grundstücke gegeben, das war ja auch alles gut. Grundstückseinlagen, kriegst günstige Kredite, aber auch mit den günstigen Krediten kriegst du in der momentanen Zinssituation halt kein Mietpreis unter 17, 18 Euro hin. So, jetzt baust du ein bisschen billiger, dann kriegst du ihn vielleicht bei 15 hin. Also fährst die Standards runter und so weiter. Aber das steht und fällt damit, dass ich einer Wohnungsbaugesellschaft Geld gebe und wenn ich dann dauernd höre, da müssen wir drüber nachdenken, ob wir das Geld haben, dann frage ich mich, da ist dann das Wohnen kein dringliches Problem anscheinend. Wenn wir dafür kein Geld haben, dann ist das Wohnen kein dringliches Problem, dann hört auf, uns irgendwelchen Blödsinn im Wahlkampf zu erzählen. Also ich fand das, was das Armutsforum da aufgelegt hat zu dem Thema, eine sehr solide und von Hintergrund begleitete Geschichte. Ich habe dann mit anderen Leuten wirklich drüber gesprochen. Ich habe mit Leuten von Wohnungsbaugesellschaften gesprochen, also von Genossenschaften, mit sozialen Wohnbaugesellschaften, mit Leuten, die sich in der Branche auskennen und die sagen genau dasselbe, weil wie das Regensburger Armutsforum, das halt dann irgendwie linkspolitisch verortet wird. Aber die haben halt einfach trotzdem recht.
Ich glaube, wo Astrid Freudenstein so ein bisschen drauf anspielt, ist natürlich, dass die Stadtbau in der Prinz-Leopold-Kaserne in den nächsten Monaten und Jahren Wohnbebauung machen wird und das natürlich zu den höchsten Klimastandards, weil das auch ein Klimavorzeigeprojekt werden soll. Und deswegen natürlich da ein Zielkonflikt so ein bisschen besteht. Aber auf der anderen Seite, ich fand den Vorschlag der Grünen eigentlich ganz interessant, zu sagen, Bürger dieser Stadt können beispielsweise der Stadtbau in so einen Fonds Geld reingeben und das dann dadurch verzinst haben. Also ich gebe zum Beispiel 50.000 Euro in diesen Fonds und kriege darauf, keine Ahnung, 2,5% von der Stadtbau an Zinsen und mit dem Geld können sie dann was Sinnvolles machen und erwirtschaften es dann halt wieder.
Das wurde aber tatsächlich von der Stadtverwaltung ziemlich abgebügelt, dass das rechtlich schwierig wäre und aus diesen und jenen Gründen wäre eigentlich nicht möglich. Also das ist das. Ich glaube, das ist nicht mal zur Prüfung angenommen worden, bin mich jetzt aber gar nicht sicher. Ich glaube, das ist komplett vom Tisch gewischt worden. Das geht nicht. Das geht nicht. Aus diversen Gründen. Wer soll das Geld annehmen? Da ergeben sich Haftungsfragen, bla bla bla. Und außerdem haut es eh nicht hin. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass in der Stadtverwaltung es so ist, man sucht nach dem einen großen Wurf und lässt so viele kleine Dinge, die ein paar Wohnungen schaffen, die irgendwie so ein paar Leerstände, wo ein paar Leerstände weggehen, abseits der Zweckentfremdungssatzung oder so. Es gab ja diesen Vorschlag des Karlsruher Modells von Brücke Grün, ÖDP, glaube ich, war es, dass man quasi Eigentümer von Leerstand dabei unterstützt, den zum Beispiel zu sanieren, dass vielleicht noch ein soziales Begleitprojekt draufsitzt und dann schafft man ein paar Wohnungen mehr. Das sind ein paar, ist nicht viel, aber du machst was. Und es gäbe halt viele so kleine Dinge, die man auf jeden Fall viel stärker in den Fokus nehmen sollte, als nach dem vermeintlich großen Wurf zu suchen. Nach dem kann man auch suchen. Aber wir haben nur den einen großen Wurf, Bauträger baut. Bauträger baut und dann wird's hoffentlich oder vielleicht nicht. Das schauen wir uns jetzt mal 2 Jahre auf und wenn es nicht wird, mei. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie schwer sich die im Dörnberg getan haben, die Wohnungen loszubekommen. Die haben die irgendwann wie sauer Bier angeboten. Das war wie Teleshopping. Also, und wenn sie diese Wohnung kaufen, dann kriegen sie noch diese Goldkarte vom Fitnessstudio und eine Küche obendrauf. Und heute bin ich völlig verrückt. Sie bekommen auch noch die Garage nebendran.
Fürs letztes Jahr teilweise noch.
Ja, das, und so ist es ja. Und zum Teil sind es Baustandards, es ist ja unterschiedlich, waren so unterschiedliche Firmen da. Da kannst du darauf warten, dass in 10 oder 15 Jahren die Fenster rausfallen, weil sie nicht mal vernünftig verfugt sind. Das sind zum Teil echt Schrottimmobilien. Und das liegt halt an einer Grundstückspolitik, die da getrieben wurde, dass das Grundstück 1000-mal weiterverkauft worden. Ich mache das ja nicht mal dem Hubert Haupt, der da so federführend oben drüber gesessen ist zum Vorwurf. Der muss halt irgendwie auch ein Geld verdienen. Ja, wenn das Grundstück schon so viel kostet, wenn der Boden schon so viel kostet, ja. Ja, also offenbar ist es ja nicht so, dass dieses Rezept so gut zu greifen scheint. Also das funktioniert halt so allein nicht. Ich finde auch, man muss das erleichtern für die großen Player im Immobilienmarkt, dass sie wieder bauen können. Das ist, da bin ich jetzt, aber so wie es jetzt gemacht wird, habe ich da wirklich meine Probleme damit und ich sehe keine Förderung für Genossenschaften. Das kommt dann irgendwann mit dem Baulandmodell, sagte Thomas Burger so unter anderem von der Astrid Freundstein. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die zu sowas was gesagt hat. Ja, aber das wäre doch eine entscheidende Frage, weil das sind die, vielleicht bauen manche Genossenschaften jetzt nicht den günstigsten Wohnraum, aber das ist Wohnraum, der dann vom Markt weg ist und der auch nicht diese üblichen Mietsteigerungen hat. Und das ist sicherer Wohnraum für die Leute, die da wohnen. Wo dann wirklich nur die Kosten umgelegt werden, die entstehen und so weiter und so fort. Das ist was dauerhaft ein bisschen den Markt beruhigen würde auch. Und das muss ich doch mindestens genauso stark in den Fokus nehmen, wie jetzt die private Bauwirtschaft oder Bauträgerwirtschaft. So ist es ja. Also die Bauträgerwirtschaft, das sind ja nicht die Baufirmen.
Aber das zeigt ja auch alles einfach, wie inhaltsbefreit dieser Wahlkampf zum Teil war. Man hat in diesem Wahlkampf kein einziges Konzeptpapier irgendwie mal gesehen, wo ein Thema mit seinen verschiedenen Facetten mal beantwortet wurde. Also ich hätte mir vorgestellt, dass man zum Thema Wohnen vielleicht einen 10-Punkte-Plan mal vorlegt, was man in der nächsten Stadtratsperiode machen will.
Ja.
Muss ja nicht alles sofort praktikabel sein, aber mal so, um ein Gefühl zu bekommen. Oder auch beim Thema Verkehr hätte man ja auch so einen 10-Punkte-Plan vorlegen können. Nichts. Also nichts davon hat man irgendwie zu sehen bekommen.
Ja gut, ich meine, beim Bauen haben sie zumindest den Vorteil, dass es Bauträger gibt, die ihnen die Konzepte schreiben. Beim Verkehr, mei, also BMW und MR werden sie nicht hinsetzen und einschreiben. ja.
Aber vielleicht eine Stadtratsfraktion, die halt 6 Jahre lang Stadtratsarbeit macht und ja,
vielleicht
eigentlich.
Vielleicht sitzt man sich halt mit den Experten in der eigenen Verwaltung zusammen und redet mit denen drüber. Vielleicht redet man mal wirklich mit denen auch konstruktiv. Beim Thema Wohnen habe ich nicht den Eindruck, dass das wirklich gemacht wurde. Und beim Thema Verkehr, jetzt sage ich mal Stadtbahn oder ÖPNV, habe ich den Eindruck, dass zumindest die CSU das nicht gemacht hat. Die ist der eigenen Verwaltung schlicht und ergreifend in den Rücken gefallen, hat es torpediert, wo sie nur konnte, hat keinen konstruktiven Vorschlag dazu vorgelegt, keinen. Ich kenne nichts von der CSU, was die sagt zum ÖPNV. Die sagt nur, man muss in der Nähe von der Altstadt parken, Kinder. Und man darf die Autofahrer nicht so gängeln und irgendwie das mit den Radlfahrern so in der Altstadt, so kann es nicht weitergehen. Und da haben sie vielleicht in einigen Punkten sogar recht, ja, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, dass man in der Altstadt mit Fahrradfahren ein bisschen was machen muss, dass man irgendwie schauen muss, wir haben die Realität mit Autos, wie man damit umgeht. Auch das, aber ÖPNV ist ein ganz zentrales Thema. Man sieht es in Städten wie Wiesbaden, was passiert, wenn du es nicht schaffst, deinen öffentlichen Nahverkehr auf ordentliche Beine zu stellen. Dann hast du halt ein dauerhaftes Verkehrschaos. Und es ist auch so, es hemmt einen gewissen Entwicklungssprung, den eine Stadt machen könnte. Und Regensburg wäre halt jetzt an der Stelle, man sagt jetzt einen Entwicklungssprung, aber dazu muss man halt einmal was angreifen. Und das ist eine andere ÖPNV. Ich weiß nicht, ob es die Stadtbahn ist, aber es können ja diese ganzen Städte, die auch noch in den 90ern irgendwelche Straßenbahnen gebaut haben oder auch in den 2000ern, und zwar nicht nur in Deutschland, europaweit, die können doch nicht alle völlig bescheuert sein. Warum weiß das eigentlich eine BI gleisfrei und die Regensburger CSU besser als andere Experten? Die Stadt Regensburg und ihre ganze PR-Kampagne und die politische Führungsspitze, die haben das so schlecht kommuniziert, dass es wirklich erstaunlich war, dass es so knapp nur dagegen ausgegangen ist, weil ich fand die Kommunikation katastrophal. Also auch so diese anfängliche Planung da oben in der Konradsiedlung durch diese Straße durch, jetzt fällt mir der Name gerade, die Sandgasse, und dann zeigen sie Bildchen, wo man die Leitungen nicht sieht und sonst was. Das ist halt, hat da irgendjemand mal vorher vielleicht drüber nachgedacht? Ja, alles zugestanden. Aber also ich glaube, dass man so ein System bräuchte, so als Hauptverkehrsachse in irgendeiner Form. Und natürlich sind dann die ersten Routen nicht das Gelbe von Ei, aber du musst ja irgendwo anfangen. Entschuldigung, dass wir nicht sofort ein perfektes Verkehrssystem alles auf einmal bauen können. Ja, also ich meine, das leuchtet doch jedem ein, dass das nicht geht. Und warum stellt sich eigentlich niemand hin und sagt es so offensiv? Das würde ich mir von einem Oberbürgermeister und einer Oberbürgermeisterin erwarten. Und das ist ein Riesenvorteil, den der Hans Scheidinger hatte. Der hat sich nämlich schon hingestellt und gesagt, das ist mir jetzt wurscht, wenn ihr schreit. So wird das gemacht und aus. Ja? Und das ist doch was, weil daran kann ich mich reiben. Ich muss den dann ja auch nicht wählen. Oder die. Das ist ja dann egal. Aber dann habe ich wenigstens eine klare Geschichte. Und das ist, glaube ich, das Riesending bei diesem Wahlkampf insgesamt und jetzt auch bei der Entscheidung der Stichwahl. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Ich weiß nicht, was die beiden vorhaben. Und sie sind auch in den wesentlichen Punkten nicht unterscheidbar. Ja, es kommt darauf an, wem traue ich mir, okay? Und darauf fußend habe ich meine Wahlentscheidung getroffen, die aber hier nicht sage. Aber das war das Einzige. Das war das einzige Kriterium für mich, wie ich meine Wahlentscheidung treffen konnte, weil inhaltlich weiß ich es nicht. Das ist alles zu dünn, alles zu viel Blabla, zu unkonkret und zu unglaubwürdig.
Nach vorne geblickt. Jetzt werden wir etwas unseriös, aber wer glaubst du, wird am Sonntag gewinnen? Was ist deine Einschätzung?
Ja, ich glaube, dass Astrid Freudenstein gewinnt. Kann ich gar nicht so groß begründen. Also ich meine, ich schwank da auch immer, aber das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Es gibt in Regensburg in meinen Augen auch keine konservative Mehrheit, aber ich glaube, von denjenigen, die hingehen, wird es eine konservative Mehrheit sein. Ich glaube, dass die vermeintliche oder vorhandene, wie auch immer man es bezeichnen will, progressive, linke oder eben nicht konservative Mehrheit, um es ein bisschen wertfreier zu formulieren, dass da viele nicht hingehen werden. Ich meine, wir haben ja schon mal einen Haufen Studierende hier, die sich ja nicht mal bemüßigt fühlen, hier mal ihren Wohnsitz anzumelden, damit sie wählen gehen können, weil sie sind ja eh nur 4 Jahre da. Solche Sprüche höre ich dann von Leuten. Da hat es diese MZ-Straßenumfragen gegeben. Da waren Leute dabei, das waren offensichtlich Studentinnen und Studenten, und die haben einen Käse geredet über das, was in der Stadt eine Rolle spielen würde. Da stellt es mir alle Haare auf. Aber ich kenne es selber, als ich hier studiert habe, die ersten Jahre habe ich mich auch nicht für diese Stadt interessiert. Und mittlerweile geht das Studium viel schneller. Also da erfährst du vielleicht gar nichts. Da weißt, wenn du Glück hast, noch wer der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin ist, und recht viel mehr weiß nicht. Und es ist doch so schön grün hier und geile Kneipen haben wir. Ja, und irgendwie ganz schnell ist man an irgendeinem Weiher. Ist doch super. Alles toll. Meist ist geil. Also wenn ich dann einmal irgendwie zum Arbeiten irgendwo bin, ich werde immer wieder mal nach Regensburg schauen, weil es so schön ist. Ja. Schön, ja. Und wir, die da bleiben, wir können uns mit dem ganzen Mist befassen.
Und werden wir geschmeidigere Koalitionsverhandlungen erleben wie letztes Mal? Also wirst du weniger zum Schreiben haben diesmal?
Glaube ich nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich noch mal so viel schreibe drüber. Also ich glaube es fast nicht. Ich glaube, dass sich das schon lange hinzieht, vor allem weil jetzt auch gerade durch diesen schon sehr heftig geführten Wahlkampf jetzt so in der Stichwahl, ich kann mir gut vorstellen, dass da einige Zerrüttungen jetzt nochmal entstanden sind, da wo ich gespannt bin, wer das wie auflösen will. Also ich meine, ich kann mir schon so vorstellen, jemand wie der Michael Lehner im Hintergrund, obwohl der natürlich auch mitverantwortlich ist für diesen Social Media Bullshit, der da gepostet wurde, ist dann doch wieder jemand, der mit den Leuten reden kann. Der könnte mit den Leuten reden. Ich glaube auch, dass ein Alexander Irmisch bei der SPD das kann. Ich glaube auch, dass ein Thomas Burger das vermutlich gut kann, wobei mir schon auch irgendwie gespiegelt wurde, dass im Vorfeld der Wahlempfehlungen haben halt schon welche gesagt, ja, jetzt fragen wir, wann er endlich anruft. Also wir würden ihn ja empfehlen, aber er müsste halt mal anrufen. Und das hat in Teilen schon lange gedauert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass das schon ein Weilchen dauern wird. Und wer weiß, ob es überhaupt eine Koalition geben wird. Aber mein Tipp wäre natürlich auch Schwarz-Rot-Grün, dass das schon irgendwie zusammengeht. Das zimmert man schon irgendwie hin. Ob das dann gut ist, ich weiß es nicht. Also ich bin mir da wirklich nicht sicher. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ist Regensburg jetzt untergegangen, wo alles angeblich so schlimm gewesen sei und wir so eine führungslose Stadt hatten. Immerhin hatten wir immer einen Haushalt. Unterm Hans Scheidinger, den Top-OB, hatten wir eine haushaltslose Zeit. Das würde auch immer gern vergessen. Unterm Hans Scheidinger haben wir das Tafelsilber der Stadtbau verscheppert. Unter Hans Scheidinger sind unglaublich viele Wohnungen aus der Sozialbindung rausgefallen. Da ist vielleicht wirtschaftlich aufwärts gegangen, aber was die Wohnungsproblematik betrifft, ich meine, das ist ja zwar nicht nur ein Regensburger Problem, aber wir haben schon noch auch mit den Hinterlassenschaften von Hans Scheidinger zu kämpfen. Ich meine, da waren alle irgendwie damals halbwegs d'accord, aber man darf nicht vergessen, es war noch eine CSU-Betonmehrheit damals im Stadtrat. Das sollte man vielleicht auch mal bedenken. Also, dass vielleicht gar nicht alles so schlecht war in den letzten 6 Jahren. Ich habe die Gertrud Malt-Schwarzfisch auch viel kritisiert. Aber was sie schon hingekriegt hat, dass in dieser Stadt halbwegs, also, dass die Stimmung nicht übergekocht ist. Und ich kann der CSU nur raten, und ich hoffe auch, und das habe ich auch zu Astrid Freudenstein gesagt, dass sie sich jetzt nach der Wahl, egal wie sie ausgeht, nicht den Peter Kittel oder solchen Leuten an den Hals werfen, wo dann irgendwo die graduelle Unterscheidung zur AfD wirklich schwierig wird. Ja, also mit solchen Leuten kannst du nicht zusammenarbeiten und mit solchen Leuten solltest du dich nicht öffentlich zeigen. Und bei solchen Leuten schaltet man keine Werbung, wobei mir die Werbung ziemlich wurscht ist. Aber also ich habe die CSU in all den Jahren, wo ich hier schreibe, nicht als rechtskulturkämpferisch wahrgenommen. Aber in letzter Zeit bekomme ich da wirklich meine Bedenken. Also gerade jetzt auch in diesem Stichwahlkampf, es ist schon irre, oder wie es um die Umbenennung der Elli Maldag-Schule oder so ging, wo die im Endeffekt eine Lesart übernommen haben, die von den Nazis aus der Zeit damals gestammt ist, die aber unwahr ist, wo die Bernadette Dechand irgendwas sagt, sie hätte das Buch gelesen. Also, und der Wollbergs hat dann gesagt, wenn sie das Buch tatsächlich gelesen hat, dann hat sie es offenbar intellektuell nicht erfasst und da hat er einen Ordnungsruf dafür bekommen. Und ich muss sagen, da hat er aber recht. Ja, da hat er aber recht. Ich habe das Buch nämlich auch gelesen und das geht aus dem Buch nicht hervor. Und wenn ich solche kulturkämpferischen Sachen hier aufmache, ohne Not, wozu eigentlich? Diese Sache mit CI, sagt's einmal, geht's noch? Es geht um 30.000 Euro und dann ist wirklich das ein Rendsburger Verein. 30.000 Euro für einen Rendsburger Verein. Der alte Melze e.V., der kriegt jetzt so knapp 250.000. Und reden wir eigentlich darüber? Ich habe noch nie einen Rechenschaftsbericht von dem. Nicht, dass ich das fordere, darum geht's nicht. Aber hat sich dafür mal jemand interessiert? Nein, die interessieren sich dafür nicht. Es sind aber 250.000. Die Faszination Altstadt, wir sollten uns auch die freiwilligen Leistungen, das ist ein Millionenbetrag, ein zweistelliger Millionenbetrag. Und dann schreibt man hier wochenlang über 30.000, die AfD feiert das, dass es eine wahre Freude ist. Und wer stößt diese Scheiße an? Das ist die CSU. Braucht es das? Brauchen wir das in der Stadt? Solche saudummen Debatten um nichts. Um nichts. Es geht um nichts. Aber das setzt man dann auf, was wir für schlimme Zustände in der Maxstraße haben. Hey, ich wohne in der Nähe der Maxstraße und ich weiß, ich bin Ich bin keine Frau, die da nachts durchgehen muss und ich weiß, dass es dort unangenehm ist, aber das ist einfach das Bahnhofsumfeld. Ich frage mich, Leute, wart ihr schon mal irgendwo außerhalb der Stadt? Ist kein Plädoyer für Tatenlosigkeit, aber mal für Augenmaß in solchen Debatten. Und das Augenmaß scheint mir die CSU jetzt gerade im Wahlkampf ein bisschen verloren zu haben. Das gefällt mir nicht. Also das gefällt mir nicht, das finde ich schwierig. Das macht den Leuten ja wirklich zusätzlich Angst. Dann bleiben noch mehr Leute aus der Marktstraße weg und dann wird es schlimmer als eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und man hat es doch am Bahnhof jetzt auch in den Griff gekriegt, indem man zusammengearbeitet hat und in Ruhe gewesen ist. Wir haben eine sinkende Kriminalitätsrate in der Stadt. Und Stadträte der CSU teilen den Bullshit von Peter Kittel, wo er behauptet, wir haben eine galoppierende, explodierende Kriminalität. Das ist halt einfach falsch. Da geht es mir gar nicht mehr um die Wortwahl. Migrantenterror und sowas, was da drin steht. Und Astrid Freudenstein ist angetreten, um Regensburg aus den Fesseln des Niedergangs zu befreien. Sag mir, geht's noch ein bisschen mehr? Das könnte bei Oswald Spengler stehen oder so. Also, Entschuldigung, dass ich mich da jetzt ein bisschen so in Rage rede, aber vor sowas habe ich Angst. Ich will sowas nicht in dieser Stadt haben. Das könnte ein Riesenproblem werden. Ja, und nicht irgendwie gewisse Kriminalität und sonst was. Wenn wir weiter so spalterisch umeinander tun und man sieht ja, dass die Stadt zum Teil gespalten ist, wenn man Konrad-Siedlung, Burg-Weinting, Innenstadt und so weiter und so fort, da braucht es eine andere Herangehensweise auch in der politischen Kommunikation. Und diese politische Kommunikation, die würde ich mir halt von allen Beteiligten erhoffen. Und bei Teilen der CSU ist meine Hoffnung da, naja, stirbt zuletzt.
Mit dem Wunsch danke ich dir vielmals für das Gespräch, Stefan. Und dann schauen wir mal, was am Sonntag rauskommen wird.
Ja, genau. Schauen wir mal. Danke.